Ja, für ganz viele Menschen ist die Weihnachtsgeschichte, so wie wir sie eben gehört haben nach Lukas, unverzichtbar, wenn es um Weihnachten geht. Und dabei geht es dann nicht nur um den Inhalt, sondern auch gerade auch um den Wortlaut. Nehmen wir mal an, Clarissa hätte eben die Weihnachtsgeschichte zum Beispiel nach der Übersetzung Hoffnung für alle vorgelesen. In dieser Zeit befahl Kaiser Augustus, alle Bewohner des Römischen Reiches in Steuerlisten einzutragen. Eine solche Volkszählung hatte es noch nie gegeben. Sie wurde durchgeführt, als Quirinius Statthalter in Syrien war. Jeder musste in seine Heimatstadt gehen, um sich dort eintragen zu lassen. Und so weiter. Man merkt, es ist das Gleiche, es ist schon der gleiche Inhalt. Aber ich bin mir sicher, der eine oder andere wäre vielleicht mit dem Gedanken nach Hause gegangen, na, so ganz richtig war das nicht. Hättet ihr ja euch dann zu Hause den richtigen Text vornehmen können. Machen wir dann nächstes Jahr vielleicht. Aber es ist klar, so wichtig der richtige Klang der Weihnachtsgeschichte auch für ein gelungenes Weihnachtsfest sein mag. Eigentlich geht es ja um den Inhalt. Es geht um die gute Nachricht von der Geburt Jesu. Es geht darum, dass Gott Mensch wird. Es geht darum, wie es in Galater 4, Vers 4 heißt, als der festgesetzte Zeitpunkt da war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau in dem Gesetz unterstellt. Gott sandte ihn, um uns aus der Gefangenschaft des Gesetzes freizukaufen und als seine Kinder anzunehmen. Das ist die zentrale Aussage von Weihnachten. Alles andere, jetzt der Wortlaut von Luther, die Volkszählung, als Quirinius Landpfleger oder Statthalter war, der Stall, die Hirten oder auch die Engel, das sind Nebensache angesichts der Geburt Jesu. Aber natürlich haben auch die Nebenrollen uns etwas zu sagen, wie zum Beispiel die Hirten. Und auf die Hirten schauen wir heute mal. Und als ich mich damit beschäftigte, dachte ich schon, naja, die Hirten, die haben das ja irgendwie schon toll. Und dazu möchte ich etwas, also die haben es gut, und dazu möchte ich ein bisschen ausholen. Es geht ja im christlichen Glauben nicht um Leistungen. Es kommt auf den Glauben an, nicht auf irgendwelche frommen guten Werke. Das ist das Entscheidende. Die guten Werke, die können immer nur eine Folge deines Glaubens sein, aber sie können den Glauben nicht ersetzen. Es geht darum, dass du glaubst, dass Jesus als Sohn Gottes auf diese Erde kam. Es geht darum, dass er uns erlöst durch sein Leben, sein Sterben und seine Auferstehung. Aber nicht immer fällt mir dieser Glaube leicht. Glaube ist nicht immer vorzeigbar. Glaube ist nicht immer eindeutig definierbar. Manchmal wünsche ich mir etwas, an dem ich mich in meinen Zweifeln festhalten könnte. Und dann schaue ich schon ein bisschen neidisch auf die Hirten, weil die haben diese Engelserscheinung. Ich bin mir sicher, das haben sie nie wieder vergessen. Der Engel beschreibt ihnen dann ganz genau, was sie zu tun haben. Und dann haben sie keine Schwierigkeit, das richtige Ehepaar mit dem neugeborenen Kind zu finden. Obwohl, das ist natürlich, wenn man dann das sieht, so Heiligenschein, das gab es ja nicht. Das ist ja nur ein Mittel von den Malern. Ja, also manchmal ist es ja so, dass das Jesuskind, das ist geradezu so wie so eine Osrambirne leuchtet. Ja? War natürlich nicht so. Ja, das war ein ganz normales Ehepaar mit einem neugeborenen Kind und die Hirten wissen aber aufgrund der Anweisung des Engels, wo sie hinzugehen haben. Ja, meistens, wenn ich in mein Leben schaue, dann ist kein Engel da, der einem ganz genau sagen kann, wo und wie ich Gott finden kann. Und diese Erfahrung, das machen nicht erst wir als Menschen der Moderne, sondern diese Erfahrung haben auch schon Menschen zur Zeit der Bibel gemacht. Also der Psalm 73 zum Beispiel, ein Gebet, das besteht über weite Strecken nur aus Fragen, die der Beter Gott geradezu entgegenschleudert, Sachen, die er nicht versteht. Alles, was ihn an Gott zweifeln lässt. Warum dieses oder jenes passiert oder eben nicht passiert. Und ich glaube, ganz viele Menschen haben solche Fragen. Und wenn man es dann erleben würde, dass man von Gott mit seinen Fragen und mit seinen Problemen wahrgenommen wird und gesehen wird, indem irgendetwas passiert, dass einem das klar macht, ich glaube, das würde schon helfen. Manchmal bekomme ich dann so etwas, das nenne ich dann immer das Zuzwinkern Gottes. Das ist dann so ein kleines Zeichen, das passt dann meistens auch irgendwie so in meine Biografie hinein. So ein Zuzwinkern, was sozusagen nur ich sehe, aber was man immer auch als Zufall abtun könnte. Und ich wünsche es mir oft eindeutiger. Und die Hirten, die erfahren das eindeutig, und ich lese nochmal ab Vers 8, es waren Hirten in derselben Gegend auf dem Felde bei den Hürden, die hüteten des Nachts ihre Herde, und des Herrn Engel trat zu ihnen, und die Klarheit des Herrn leuchtete um sie, und sie fürchteten sich sehr. Ja, die Engel, also die Hirten haben nun, sag ich mal, diese Offenbarung, aber irgendwie, sie fürchten sich sehr. Und dann, sag ich mal, dann merke ich, anscheinend ist es nicht so einfach, wenn Gott sich zeigt. Anscheinend ist es irgendwie so eine Sache, wenn Gott sich uns eindeutig zeigt, dann ist damit auch ein Erschrecken verbunden. Und klar, das hat natürlich auch etwas mit dem damit zu tun, dass es plötzlich mitten in der Nacht taghell wird. Und das ist ja erstmal so. Man hat hier, stellt euch mal vor, jetzt so. Das wird hell, ja? Das ist natürlich, man zuckt erstmal zusammen, ja? Aber klar, im Text heißt es so, es ist aber nicht nur der Lichtschein. Ja? Das ist der entscheidende Grund, den haben wir im Text, die Klarheit des Herrn leuchtete um sie und sie fürchteten sich sehr. Also eigentlich das Entscheidende ist nicht der Lichtschein, klar, da erschrickt man sich erstmal, aber da ist noch etwas anderes und das wird hier im Text die Klarheit des Herrn genannt. Und das bedeutet, dass ohne dass Worte notwendig sind, den Hirten klar ist, dass Gott mit seinem Licht in ihr Leben getreten ist. Und dieses Licht blendet dann nicht nur ihre Augen, sondern in diesem Licht werden auch ihre Schattenseiten, die dunklen Ecken des Lebens aufgedeckt. Und das ist ja so, wenn man so eine Scheinwerfer, also ich mache ihn jetzt nicht nochmal an, den nehmen ja Handwerker, ne? Also so, wenn zum Beispiel die Trockenbauer, wenn die wirklich eine glatte Wand haben wollen, dann machen sie das so mit der Schattenwirkung, ne? Also das geht darum, wirklich jede kleinste Unebenheit zu entdecken. Ja, das Licht bringt es an den Tag. Man sieht jedes kleinste Staubkörnchen. Und so sehen die Hirten sich auch. So wie Gott sie sieht. Und in diesem Licht wird ihnen klar, wie wenig leuchtend und wie wenig glänzend ihr Leben ist. Und ist klar, da hilft dann kein Make-up, das ist ja so richtig so ein strahlendes Licht, da sieht man auch anders aus. Und wenn ich so an das Jahr 2022 zurückdenke, dann fallen mir schon ein paar Menschen ein, denen ich in diesem Jahr diese Erfahrung gewünscht hätte. Den Machthabern im Iran beispielsweise oder den Kriegstreibern im Ukraine-Krieg. Aber was ist, wenn die Klarheit des Herrn mich trifft oder wenn sie dich trifft? Ich glaube, egal in welchem Kontext wir jetzt leben, egal was wir für Möglichkeiten haben oder nicht, oder egal wie viel Macht wir haben, irgendwo sind wir alle gleich. Wir Menschen sind eben nicht klar, wir sind nicht eindeutig, wir sind mal so und mal so und wer weiß schon immer so ganz genau, wo er mit uns dran ist. Und manchmal ist es auch so, dass ich mich selbst nicht kenne. Und wenn ich etwas Gutes tue, dann ist das noch lange keine klare Sache. Manchmal schwingt da auch noch das eine oder andere nicht so ganz astreine Motiven mit. Wir Menschen sind nicht klar. Wie viel Unklares, Unsauberes, Unreines, wie viel Dunkles, Zerstörendes ist in unseren Gedanken, in unseren Worten und Taten zu Hause. Und wenn dann plötzlich die Klarheit des Herrn einen umleuchtet, dann merkt man, dass wir eben keine glänzenden Lichtgestalten sind, sondern dann ist da irgendwie so eine Diskrepanz da zwischen uns und einem heiligen Gott, der, ja, der im Grunde in seiner Herrlichkeit Reinheit und Licht halt verkörpert. Aber wie geht es in der Weihnachtsgeschichte weiter? Und der Engel sprach zu ihnen, fürchtet euch nicht, siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus der Herr in der Stadt Davids. Ja, das ist die Botschaft des Engels. Wie gesagt, der Text ist bekannt. Die meisten von uns haben sie schon oft in diesem Wortlaut gehört. Aber meistens bleiben wir an der Information hängen. Euch ist heute der Heiland geboren. Das ist ja das Evangelium, die gute Nachricht. Aber vorher finden wir noch eine weitere gute Nachricht, die meistens untergeht. Und diese gute Nachricht hilft uns zu verstehen, worum es zu Weihnachten eigentlich geht. Und zwar das, fürchtet euch nicht. Also die Hirten, die haben allen Grund, zu Tode erschrocken zu sein. Sie haben alle Grund, sich vor der leuchtenden Herrlichkeit Gottes zu fürchten. Aber diese Menschen, die bekommen nun gesagt, fürchtet euch nicht, siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Also ganz oft ist es ja so, wir Menschen funktionieren nur aus Angst und Sorge. Das ist ja immer das, was uns letzten Endes antreibt. Aber das ist eine ganz wichtige Botschaft der Weihnachtsgeschichte. Im Umgang mit Gott ist die Zeit der Angst und Sorge vorbei. Gott sagt, vor mir braucht ihr euch nicht zu fürchten. Ich sehe zwar euer Erschrecken, eure Furcht, aber darauf kommt es nicht mehr an, weil ich das in Ordnung bringe. Fürchtet euch nicht, siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird, denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr, in der Stadt Davids. Mit dem Kommen Jesu in diese Welt hinein fängt das Reich Gottes an, mit anderen Regeln und anderen Gesetzmäßigkeiten, als die, so wie wir sonst funktionieren, wie es sonst zugeht. Wir bauen uns ja im Leben immer unsere Existenz auf. Wir sichern uns ab gegen alles Mögliche, was uns hier über den Kopf wachsen würde. Wir blicken vorausschauend, mehr oder weniger, auf unser Leben, versuchen Situationen aus dem Weg zu gehen, die uns überfordern werden. Klar, das ist nicht immer so, aber Angst und Furcht, das sind in vielen Situationen schon wesentliche Antreiber, von denen wir uns zur Höchstleistung anspornen lassen. Das hat ja auch seinen Sinn irgendwo. Aber das übertragen wir auf Gott. Und weil wir denken, dass Gott so tickt wie der Chef, den man mit einer guten Performance beeindrucken kann. Aber Gott will das nicht. Wir mögen zwar einen Grund haben, uns zu fürchten, wenn wir uns mit unserem Leben in das Licht Gottes gestellt sehen. Wenn wir uns plötzlich so sehen, so wie Gott ist. Aber Gott sagt, fürchte dich nicht. Siehe, ich verkündige dir große Freude. Und darum geht es für uns. Darum kommt es im Leben an, dass wir diese verkündigte große Freude für uns annehmen. Dass aus der Verkündigung, euch ist heute der Heiland geboren, das Bekenntnis wird, mir ist der Heiland geboren. Und das ist der Grund für die große Freude. Gott bleibt nicht für uns unerreichbar irgendwo oben in den Weiten des Himmels, sondern er kommt zu uns auf die Erde. Ja, diese Kluft zwischen Gott und Mensch, die uns in ganz bestimmten Augenblicken unseres Lebens so erschrickt, die ist da. Aber indem Jesus als Kind auf diese Welt kommt, indem er hier lebt, indem er für uns stirbt, indem er den Tod besiegt, baut er eine Brücke über diese Kluft. Du musst es Gott nicht mehr recht machen, damit er hoffentlich den Daumen über dich hebt oder ja, hoffentlich nicht so macht, weil du kriegst das sowieso nicht hin. Sondern sein Wohlwollen, seine Liebe, die sind dir zugesprochen. Dafür steht das Kind in der Krippe, indem er sich ja selbst uns in die Hand gibt und uns vertraut. Das ist die große Freude, Christus für uns. Und das haben viele Menschen so nötig, die oft versuchen, mit allen möglichen anderen Dingen diese Leere im Herzen zu füllen. Und das habe ich gerade auch wieder in den letzten Wochen so beobachtet. Also, hier sitzen wahrscheinlich ganz viele, die Fußball-Weltmeisterschaft in Katar boykottiert haben. Beim Finale war es dann meistens auch vorbei. Argentinien gewinnt, dramatisches Elfmeterschießen, Freude also bei den Spielern und das auch vollkommen zu Recht. Eine ganz große Leistung, die Mühen der Karriere von den kleinsten Anfängen an. Der Trainer sagte irgendwie, ich widme das meinen Eltern, die mich immer früher zum Training gefahren haben. Ja, es hat sich gelohnt. Und dann nach dem Spiel finden wir aber plötzlich nicht nur die Spieler auf dem Spielfeld, sondern auch noch den prominenten Koch Nusret Gökçe auf dem Spielfeld, der sich den Weltmeisterpokal krallt und damit posiert. Und der darf das natürlich nicht. Das ist von der FIFA ganz genau festgelegt, der darf das nicht. Nur die Spieler dürfen das. Und der hat das eigentlich auch gar nicht nötig. Das ist ein einfacher Mensch, der sich aus ganz armen Verhältnissen hochgekämpft hat und sein Glück gemacht hat. Aber irgendwie ist dann so diese Verlockung an der Freude der Sieger, einen Anteil erhalten zu können, das ist zu verlockend. Und jetzt sagt ihr vielleicht, ja, sowas passiert ja nur in Katar, aber wenn wir mal zurückschauen, im Mai hatte der Bundesligaverein Eintracht Frankfurt die Europa League gewonnen in Sevilla. Und nach der Rückreise gab es einen großen Empfang in Frankfurt am Main mit dem damaligen Oberbürgermeister Peter Feldmann. Es ist ja auch bei Peter Feldmann jetzt nicht so, dass er nichts vorzuweisen hätte. Also er trägt ja hier diese Oberbürgermeisterkette, der ist ja schon eigentlich ausreichend auch behängt, der alten freien Reichsstadt Frankfurt am Main, aber das zählt in dem Augenblick nicht, das muss der Pokal sein. Und wenn ich jetzt hier diese beiden Szenen zeige oder darauf hinweise, dann geht es mir nicht darum, jetzt zu sagen, der Feldmann oder dieser Koch da, sondern die verdeutlichen etwas, was wir eigentlich immer wieder machen. Dass wir, sag ich mal, merken, so die Freuden, die Ziele, wo wir drauf zuarbeiten, das ist es nicht. Irgendwann, früher oder später, ist da wieder diese Leere da und dann muss es etwas anderes sein. Und wahrscheinlich gerade etwas, was nicht ich habe, sondern was der andere habe. Wir machen immer wieder den Fehler, dass wir uns die große Freude nicht von Gott zusprechen lassen und annehmen, sondern dass wir sie immer wieder selbst mit großer Anstrengung, Augenblicke und Situationen schaffen, in denen wir versuchen, irgendwie die Leere im Herzen zu füllen und uns dann irgendetwas krallen. Aber egal, was wir auch unternehmen, es reicht nicht. Die gute Nachricht zu Weihnachten lautet nun, es muss auch nicht reichen, weil Gott zu uns kommt, weil Gott Mensch wird. Weil er uns das schenkt, was wir uns nicht verdienen können. Dass unser Erschrecken, unsere Furcht, dass die nicht das letzte Wort haben, sondern dass das letzte Wort die große Freude hat, die er uns schenkt. Die Freude, die wir, sag ich mal, immer wieder, auf die wir uns immer wieder so berufen können. Die Freude, die wir dann noch weitergeben dürfen. Und uns dazu stellen dürfen, gerade auch gegenüber Menschen, die vielleicht noch mitten in der Dunkelheit leben. Amen.